Nachdenkseiten. Die kritische Website.
General Olbricht, zwielichtiger Attentäter vom 20. Juli 1944. Ein Beitrag von Hartmut Sommerschuh. Zum 80. Jahrestag des Attentats auf Hitler ist der blind gefeierte Mythos vom aufrechten Widerstand der beteiligten Wehrmachtsangehörigen erneut zu hinterfragen. Friedrich Olbricht, Stauffenbergs rechte Hand, war als Divisionskommandeur maßgeblich am brutalen Überfall auf Polen beteiligt, bekam die zweithöchste Auszeichnung des Dritten Reiches und dankte dem Führer für das Vertrauen. Bis heute wollen Politik und Geschichtsschreibung nichts davon wissen. Mit Burg auf Felsen, Fluss im Tal und Obstbaumblüte zog meine Heimatstadt Leisnig zwischen Leipzig und Dresden immer Fremde an. Doch im Sommer 1939 verlor es seine Unschuld. Da standen die Sommerfrischler und Einwohner neugierig am Marktplatz. Das aufmarschierte Infanterieregiment 101, drei Bataillone, knapp 3000 Soldaten zu Pferd, zu Fuß, mit Geschützen und Fahrzeugen, verließen ihre Kaserne. Auf den jungen Gesichtern Abenteuerlust, aber auch Ernst. Nur der Kommandeur Generalmajor Hans von Trettau und eingeweihte Stabsoffiziere kannten den genauen Hintergrund des Marschbefehls. Kampf gegen Polen, Grenzübertritt in Schlesien. Einen Tag später sprach Hitler auf der Prager Burg einem anderen Leisniger, dem Kommandeur der 24. Infanteriedivision General Friedrich Olbricht, seine besondere Anerkennung aus. Für die von Komotau aus in rücksichtslosem Tempo gelungene Besetzung der tschechischen Hauptstadt. Das Sudetenland war längst besetzt. Am 15. März 1938 hatte die Wehrmacht auch die Resttschechei okkupiert. Friedrich Olbricht war 1888 in einem Haus unweit des Leisniger Bahnhofs als Sohn eines Mathematikprofessors und Oberlehrers zur Welt gekommen. Nach einem aufstrebenden Militärleben wurde er neben Oberst Klaus Schenk Graf von Stauffenberg und Generalmajor Henning von Treskow eine Schlüsselfigur beim Attentat am 20. Juli 1944 auf Hitler. Als Leiter des Allgemeinen Heeresamtes hatte Olbricht unter dem Codewort Walküre am Plan für eine Entmachtung des Regimes mitgewirkt. Das Attentat scheiterte. Zusammen mit Graf von Stauffenberg, Werner von Heften und Merz von Quirnheim wurde er im Hof des Berliner Bendlerblocks erschossen. Friedrich Olbricht wird mit den anderen führenden Köpfen des militärischen Widerstands nicht nur bei der alljährlichen Berliner Gedenkfeier geehrt. In Leipzig hat die Bundeswehr die General-Olbricht-Kaserne. In Leisnig gilt er als teurer Sohn der Stadt. Am Geburtshaus ehrt ihn eine Granittafel, eine Rotbuche wurde gepflanzt und das Mietshaus, in dem ich in den 50er Jahren aufwuchs, steht heute am Olbrichtplatz. Doch seine ordensträchtige Laufbahn bis zum Hitler-Attentat bleibt weitestgehend im Dunkeln. Mit der Versetzung des Vaters nach Freiberg, dann nach Bautzen, verließ die Familie Leisnig. Nach dem Abitur ging Olbricht zum Militär, machte den Ersten Weltkrieg mit, wurde Hauptmann. 1920 übernahm ihn die Reichswehr und 1926 das Truppenamt Abteilung Fremde Heere. Dienstliche Auslandsreisen führten ihn nach Schweden, Italien, Österreich, in die Balkanländer, 1930 für 6 Wochen durch die Sowjetunion. Seit 1931 war er Bataillonskommandeur in Dresden, erlebte den Aufstieg Hitlers, dem er keine Sympathien entgegenbrachte und doch militärisch folgte. 1937 wurde er zum Generalmajor befördert, war durch seine Kontakte in die Staatsstreichpläne vom Herbst 38 eingeweiht. Übernahm im selben Jahr dennoch als Kommandeur die 24. Infanteriedivision im Wehrbezirk 4, Dresden-Leipzig-Chemnitz. Im August 1939 sammelte sich seine Division bei der Stadt Militsch an der polnischen Grenze. 100 Kilometer südöstlich, beim oberschlesischen Rosenberg, wartete zur gleichen Zeit das Infanterieregiment 101 aus Leisnig. Es gehörte nicht zu Olbrechts Division, sondern zur 14. Infanteriedivision unter General Erich Friederici. Der aber wurde später als Divisionskommandeur einer der Nachfolger von Olbricht. Für alle gab es den einen Befehl: Einmarsch in Polen. Das Land war umstellt. Schlesien ein wichtiges Aufmarschgebiet. Schon Mitte April 1939 hatte Hitler den Kriegsplan gegen Polen in Auftrag gegeben und danach den deutsch-polnischen Nichtangriffspakt von 1934 gekündigt. Zu unentschlossen war für ihn die Warschauer Regierung unter dem Druck der Engländer geblieben, einem gemeinsamen antisowjetischen Bündnis beizutreten und vor allem einer Autobahn- und Eisenbahnkorridor nach Danzig zuzustimmen. Ende Mai offenbarte er gegenüber den Chefs von Heer, Marine und Luftwaffe das Ziel des Feldzuges. Danzig ist nicht das Objekt, um das es geht. Es handelt sich für uns um Arrondierung des Lebensraumes im Osten und um Sicherstellung der Ernährung. In Europa ist keine andere Möglichkeit zu sehen. Ende August 1939 ließ Hitler auf dem Obersalzberg in einer Rede vor 50 Generälen der aufmarschierten Divisionen alle Masken fallen. Zitat: Herz verschließen gegen Mitleid, brutales Vorgehen. 80 Millionen Menschen müssen ihr Recht bekommen. Ihre Existenz muss gesichert werden. Der Stärkere hat das Recht. Größte Härte, Schnelligkeit der Entscheidung, festen Glauben an den deutschen Soldaten. Krisen sind nur auf das Versagen der Nerven der Führer zurückzuführen. Erste Forderung: Vordringen bis zur Weichsel und bis zum Narew. Unsere technische Überlegenheit wird die Nerven der Polen zerbrechen. Jede sich neu bildende lebendige polnische Kraft ist sofort wieder zu vernichten. Fortgesetzte Zermürbung, restlose Zertrümmerung Polens ist das militärische Ziel. Schnelligkeit ist die Hauptsache. Verfolgung bis zur völligen Vernichtung. Zitat Ende. Ein völkerrechtswidriger Feldzug wurde beschlossen. Nach Darstellung des Historikers Winfried Baumgart war Wilhelm Canaris, Chef der deutschen Abwehr, noch am nächsten Tag erschüttert von dieser Ungeheuerlichkeit. Als er Teile seiner Stenogrammnotizen Oberst Hans Bernd Gisevius und Oberst Hans Oster vortrug. Beide arbeiteten unter ihm und waren Mitglieder einer Widerstandsgruppe um Hans Beck, die seit 1938 Zeugnisse für einen Sturz des Hitler-Regimes sammelten. Auch Friedrich Olbricht gehörte als Stabschef des 34 gebildeten Generalkommandos vom Wehrkreis 4 in Dresden zu diesem Personenkreis. In seiner Funktion hatte er sogar freundschaftlichen Kontakt zu zivilen Gegnern des Nationalsozialismus, wie dem Leipziger Oberbürgermeister Karl Friedrich Görderler. Doch wie Canaris blieb Olbricht ein altgedienter, schwankender Getreuer des Militärs, der jahrzehntelang gewissenhaft seine Aufgaben erfüllte. Die Publizistin Hannah Arendt schrieb nach dem Krieg über die preußisch-deutsche Oberschicht: Sie folgten keinem Idealismus, auch nicht dem falschesten. Sie waren getriebene, zutiefst unsichere und unselbstständige Charaktere. Gedankenlosigkeit und moralische Indifferenz degradierten sie zu den willenlosen Vollstreckern der Unmenschlichkeit. Historikern wie Jochen Böhler ist es zu verdanken, dass der mit größter Härte durchgeführte Polenfeldzug ab 1. September 1939 überhaupt ins Gedächtnis der deutschen Geschichtsschreibung rückte. Zusammen mit wissenschaftlichen Mitarbeitern des Deutschen Historischen Instituts Warschau konzipierte er 2005 in der Friedrich-Ebert-Stiftung Bonn eine Ausstellung zu den Verbrechen der Wehrmacht in Polen. Besonders erschütternd ist sein Buch Auftakt zum Vernichtungskrieg, denn darin rekonstruiert er aus Divisions- und Regimentstagebüchern und polnischen Nachkriegsprozessakten, was rücksichtsloses Durchgreifen gegenüber den ungebildeten, verhetzten, zu Überfällen fähigen Polen und Juden hieß. Am 1. September 1939 überschritt bei Rosenberg auch das Leisniger Infanterieregiment 101 die polnische Grenze, stieß nördlich an Częstochowa vorbei und weiter über Malojin auf Ilja. Bei Solec wurde der Weichselübergang erzwungen und weiter auf Lublin vorgestoßen, das am 18. September erobert wurde. So die unerträglich kritikfreie Schilderung im Lexikon der Wehrmacht. Am 12. September, so zitierte dagegen Jochen Böhler das Tagebuch des Regimentsarztes, hatte man in Solec nad Wisła 30 Juden als Geiseln in einen Keller eingesperrt. Als sie fliehen wollten, wurden Handgranaten geworfen. Ein raues Zupacken, aber es musste Ruhe werden, so oder so. Der Truppführer ließ den Keller zumauern, vorher dickes Feuer machen. Das Massaker von Solec durch Leisniger Soldaten ist nur eins der unzähligen Gräueltaten, die an allen Frontabschnitten Alltag waren. Auch bei der 24. Infanteriedivision von General Friedrich Olbricht und seiner 24. Infanteriedivision, die sich auf einer anderen Route über Schildberg, Grabowarta mit allen Mitteln durchkämpfte. Und an der Bzura bei Lowitz eine entscheidende Schlacht gewann. Hier hatten polnische Kavallerie- und Infanterieverbände versucht, hinter die Linie zu gelangen, wurden aber eingekesselt. 170.000 Soldaten gerieten in deutsche Kriegsgefangenschaft und unzählige Menschen verloren ihr Leben. Dann folgte das letzte Hindernis im Kampf um Warschau. Aus 70 Geschützen wurden die Verteidiger von Lożyny, dem nördlichsten Stadtteil der polnischen Hauptstadt, kurz vor der Weichsel niedergerungen. Zitat: Wer diesen Feuersturm sah und hörte, dem schlug das Soldatenherz höher. Zitat Ende. An vielen Beispielen rekonstruiert der Historiker Jochen Bühler in seinem Buch das mörderische Vorgehen an allen Frontabschnitten. Massenhinrichtungen von Einwohnern als Rache für angebliche Freischärler, Niederbrennen vieler Dörfer, Erschießen oder Verbrennen unzähliger polnischer Gefangene und Zivilisten in Scheunen bei lebendigem Leibe. Olbricht befehligte die Division meist vom Infanterieregiment 102 aus. Dessen Stabsarzt Leutnant Hans W. notierte in seinem Kriegstagebuch auf dem Vormarsch bei Warta schon am 7. September, eine Woche nach dem Einmarsch: Die toten Zivilisten, oft auch Frauen, sind schlimm anzusehen. Es ist heiß und noch niemand hat gegessen. Nach der Eroberung Warschaus wurde General Friedrich Olbricht für seinen tapferen persönlichen Einsatz und seine hervorragende Führungskunst am 27. Oktober 1939 das Ritterkreuz zum Eisernen Kreuz verliehen. In einem Tagesbefehl vom 31. Oktober 1939 bedankte er sich für diese hohe Auszeichnung unter anderem mit den Worten: Ich werde das Ritterkreuz tragen voller Dankbarkeit dafür, dass auch in entscheidungsvollsten Stunden Führer und Truppe mir volles Vertrauen entgegenbrachten. Die Polen sollten den Nazis als Sklaven dienen. Der Staat wurde total zerstört, sagte Hanna Radziejowska, Leiterin des Berliner Pileki-Instituts 2001 in einem Spiegel-Interview. Die Deutschen aber wissen fast nichts. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast.
Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und, wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.